Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Studio ist Arndt Reuning und heute stellen wir Ihnen vor eine Gehhilfe, die vom Pentagon finanziert wurde. Parasiten, die in anderen Parasiten leben und gedeihen, das Dilemma der menschlichen Geburt im Licht der Evolutionsmedizin und Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Herzlich willkommen.
Fliegen und Sterben von Insekten und schwindenden Lebensräumen.
Weniger als ein Viertel aller Insektenspezies steht auf der roten Liste der bedrohten Arten. Das klingt erst einmal recht positiv, nur 25%. Doch leider bedeutet das nicht, dass es den restlichen 75% gut ginge, sondern vielmehr, dass wir zu wenig über ihre Verbreitung wissen, als dass wir Aussagen treffen könnten über ihre Gefährdungslage. Vertreter einer besonders artenreichen Gruppe, die trotzdem nicht auf der roten Liste erfasst ist, stellt heute Joachim Budde vor.
So, das sind jetzt die beiden hier.
Lars Krugmann hebt den Glasdeckel von einem Holzkasten in der Sammlung am Naturkundemuseum in Stuttgart. Auf feine Nadeln gespießt, bewahrt er darin kleine Taillenwespen auf.
Das hier ist jetzt eine sehr seltene Gruppe. Das ist die einzige Art der Trigonaliden, die in Deutschland vorkommt.
Pseudogonalos hanii heißt sie.
Die hat leider keinen deutschen Namen.
Komplett schwarz, wie eine zu groß geratene Ameise mit Flügeln. Und ein Parasitoid, das heißt, seine Larve frisst ein anderes Insekt auf. Sie treibt sich auf Eichen und Buchen herum.
Das Weibchen legt tausende Eier auf der Unterseite von Blättern. Und dann ist hier in diesem Beispiel eine Eulenfalterraupe gekommen und hat diese Eier gefressen. Dann hat sie wahrscheinlich beim Fressen schon einige Eier beschädigt.
Und das muss so sein, denn nur dann kann so eine Taillenwespenlarve schlüpfen. Im Innern der 5 bis 6 cm langen, hellgefärbten Raupe durchstößt sie den Darm. Doch statt direkt loszufuttern, macht sie sich auf die Suche nach einem anderen Parasitoiden, nach einer Schlupfwespenlarve, die schon dabei ist, die Raupe von innen aufzufressen. Die Taillenwespenlarve entert die Schlupfwespenlarve, wartet, bis die mit ihrer Mahlzeit fertig ist und sich verpuppt hat, dann macht sie sich über die Schlupfwespe her.
Unter dem Tier sieht man so einen Kokon. Das ist jetzt der Kokon, der schon von der Schlupfwespe gebaut wurde. Und im Inneren dieses Kokons hat die Schlupfwespe sich verpuppt. Und diese Puppe wurde dann von der Larve aufgefressen.
Viele Menschen betrachten die Strategie von Parasiten als perfide und brutal. Aber es ist gerade diese Gruppe von Insekten, die alle anderen in Schach hält.
Man nimmt an, dass viele Insekten im Laufe ihrer Entwicklung, dass da von den Beständen so etwa 90% durch Parasitoide ausgeschaltet werden können, sowohl im Ei-, Larven-, Puppenstadium und bei Einzelnen auch die Erwachsenen. Das ist also so ein immenser Druck. Die Top-Prädatoren, wenn man so will, sind wirklich häufig parasitoide Insekten, vor allem Wespen.
Das heißt, von den 10%, die dann noch übrig bleiben, können die Vögel sie auch noch alle fressen,
genau.
Und dann bleiben immer noch genug.
Genau, das zeigt, dass bei ganz vielen Insektenarten ein ganz hohes Potenzial für große Individuenzahlen da ist. Es ist immer die Frage, sind die Lebensräume intakt und ermöglichen es die Lebensräume, dass sich die Bestände in ausreichender Menge entwickeln.
Auf fast jede Insektenart hat sich mindestens ein solcher Parasitoid spezialisiert. Darum gehören zu dieser Gruppe besonders viele Arten. Wie viele genau? Dazu gibt es allenfalls grobe Schätzungen. Und selbst wenn die Arten einen Namen haben, ihre Lebensweise liegt meist noch immer im Dunkeln. Das liegt daran, dass die allermeisten Parasitoide wirklich winzig sind. Lars Krugmann zeigt einen Kasten mit Verwandten von Pseudogonalos hanii.
Der Großteil dieser Arten sind 1 Millimeter oder kleiner. Wir nennen das manchmal so Luftplankton.
Erhebungen wie die bekannte Studie der Krefelder Entomologen zum Insektensterben in den vergangenen 30 Jahren erfassen die Biomasse der Insekten. Damit können sie in erster Linie Aussagen treffen für große Tiere, Schmetterlinge, Fliegen, Bienen. Die Winzlinge fallen buchstäblich nicht ins Gewicht.
Deswegen könnte es sein, dass die Wirklichkeit noch gravierender ist, dass nämlich viele Arten, die gewichtsmäßig gar nicht so eine Rolle spielen, möglicherweise noch stärker zurückgegangen sind in dieser Zeit.
Zumal die Parasitoiden-Wespen vollkommen von ihren Wirten abhängen. Die Erzwespe Leucospis gigas zum Beispiel. Sie befällt die schwarze Mörtelbiene Megachile parietina, die früher in Südwestdeutschland weit verbreitet war.
Heute ist diese Biene in Deutschland fast ausgestorben. Hier in Baden-Württemberg gibt es noch 3 von 4 bekannten Populationen. Das ist also alles, was übrig geblieben ist.
Das hat fatale Folgen für die Erzwespe.
Wir wissen, dass die Art seit 1970 nicht mehr in Deutschland gefunden wurde. Und da kann man sich jetzt gut vorstellen, wenn die Anzahl der Wirtstiere in den Populationen zu klein wird, dass dann die Parasitoide natürlich vor den Wirten aussterben.
Weil sie in den Nahrungsnetzen weit oben stehen, liefern die Parasitoide eine Fülle von Informationen über den Zustand der Artenvielfalt. Wenn Lars Krogmann also viele Taillenwespen der Art Pseudogonalos hanii findet, weiß er, dass es auch den Schlupfwespen gut geht und den Eulenfaltern und den Eichen oder Buchen.
Das war der letzte Teil unserer Reihe Fliegen und Sterben. Alle Beiträge nachhören können Sie wie gewohnt in der DLF Audiothek App. Sei es nun in Avatar oder in Edge of Tomorrow, in vielen Science-Fiction-Filmen schnallen sich die Soldaten schwere mechanische Anzüge um ihre Bewegung mit Roboterkraft zu verstärken. Tatsächlich arbeiten Forscher schon heutzutage an solchen Exoskeletten. Eine eher leichte und weiche Variante haben nun Fachleute an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts entwickelt, Volkert Wildermuth berichtet.
Gehen ist anstrengend, rennen noch mehr. Man gerät außer Atem, kommt ins Schwitzen. Aber das gehört vielleicht schon bald der Vergangenheit an. Zumindest, wenn man den neuen Exosuit trägt, einen Roboteranzug. Der besteht aus 2 Stoffbinden um die Oberschenkel. Hinten laufen Seilzüge zu Motoren, die an einem Bauchgurt befestigt sind. Auf dem Laufsteg wird der Anzug wenig Applaus bekommen, wohl aber auf dem Sportplatz. Denn bei jedem Schritt ziehen die Motoren an den Schenkeln, strecken das Hüftgelenk und unterstützen so die Muskeln im Po.
We've all tried it a lot.
Wir alle im Labor haben den Anzug ausprobiert. Es fühlt sich an, als ob jemand den Stoff der Hose greift und daran zieht.
Grab a piece of your pants and then pull on it.
Und das mit Kraft. Gewöhnungsbedürftig, aber hilfreich, sagt Philip Malcolm, ein Biomechaniker von der University of Nebraska im amerikanischen Omaha. Er hat den 5 Kilo schweren Anzug getestet, den vor allem Forscher in Harvard entwickelt haben. Bisherige Systeme waren steif, behinderten die Beweglichkeit und kannten meist nur ein Bewegungsmuster, entweder das Gehen oder das Rennen. Der neue Exo-Anzug dagegen kann seinen Träger oder seine Trägerin bei jedem Laufstil unterstützen.
Es ist eine Herausforderung, denn die Gangarten sind sehr verschieden. Das Gehen ist eine Pendelbewegung, das Rennen mehr eine Art Auf- und Abhüpfen. Die Gelenke arbeiten jeweils ganz anders. Der Anzug muss den Unterschied zwischen Gehen und Rennen augenblicklich erkennen und die passende Unterstützung bieten.
Eine Software erkennt den Gangwechsel inzwischen beim ersten Schritt. Philip Malcolm hat Träger auf dem Laufband, in der Sporthalle und sogar im Gelände gehen und rennen lassen und dabei ihren Sauerstoffverbrauch aufgezeichnet.
So haben wir die Belastung für den Stoffwechsel gemessen. Beim Gehen müssen die Träger 9% weniger Energie aufwenden, beim Rennen um 4%. Das ist nicht viel und die Leute spüren es erst gar nicht. Aber wenn wir den Anzug abschalten, dann merken sie, wie viel Arbeit er ihnen abgenommen hat.
Das Projekt wird von der DARPA gefördert, der Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums. Der Exo-Anzug wird also vielleicht einmal Soldaten beim Geländemarsch unterstützen. Der potenzielle Markt für Textilien mit eingebautem Motor ist aber viel größer, meint Philip Malcolm.
Wir können uns viele Einsatzgebiete vorstellen. Bei Rettungskräften oder wenn Personen mit leichten Behinderungen wandern wollen. Dieser Anzug ist für gesunde Personen konzipiert. Aber wir lernen hier vieles, was man auch bei klinischen Anwendungen nutzen kann.
Tatsächlich hat das Team in Harvard bereits einen Exo-Anzug für die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten entwickelt und andere Roboteranzüge, die Arbeiter beim Umgang mit schweren Lasten helfen. Diese Anzüge könnten demnächst mit der Software zur automatischen Gangerkennung und Unterstützung verbessert werden.
Ein Roboteranzug hilft beim Laufen und beim Gehen. Ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Das sogenannte Geburtsdilemma erfahren Frauen buchstäblich am eigenen Leib, wenn sie ein Kind zur Welt bringen. Denn dabei muss der verhältnismäßig große Kopf des Babys durch ein eher schmales Becken gepresst werden. Wie konnte sich solch ein schmerzhafter Prozess im Lauf der Evolution ausbilden? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft bereits seit Jahrzehnten. Neue Erkenntnisse dazu wurden jetzt auf einer Tagung für Evolutionsmedizin vorgestellt, die heute an der Universität Zürich zu Ende geht. Von dort berichtet Lennart Pyritz.
Das Dilemma bedeutet, dass wir hier zwei gegensätzliche Evolutionsdrücke haben.
Martin Häusler, Leiter der Arbeitsgruppe Evolutionäre Morphologie am Institut für Evolutionsmedizin der Universität Zürich.
Auf der einen Seite der Evolutionsdruck für ein relativ schmales, energetisch effizientes Becken, das optimal ausgerichtet ist für den aufrechten Gang.
Auf der anderen Seite wurden im Lauf der menschlichen Entwicklungsgeschichte die Gehirne und damit Köpfe der Neugeborenen immer größer, was auch eher große mütterliche Becken begünstigen sollte. Ein evolutionärer Konflikt, der einerseits den für Frauen schmerzhaften Geburtsvorgang erklären könnte, andererseits die Tatsache, dass Neugeborene neurologisch unterentwickelt zur Welt kommen, da ihrer Gehirn- bzw. Kopfgröße im Mutterleib Grenzen gesetzt sind. So zumindest die ursprüngliche Interpretation des vor etwa 60 Jahren geprägten Begriffs Geburtsdilemma. Doch inzwischen ist das alte Erklärungsmodell umstritten.
Das Problem ist diese Grundannahme, dass ein weites Becken eigentlich ineffizient ist für den aufrechten Gang. Diese Grundannahme wurde gar nie richtig getestet. Es gibt keine Daten dafür. Es gibt hingegen jetzt eine Studie, die zeigt, dass die Beckenbreite nicht relevant sein soll für die energetischen Kosten des aufrechten Ganges.
Anderen Theorien zufolge entstehen bei zunehmender Beckenbreite Probleme mit der Muskulatur des Beckenbodens oder der Thermoregulation des Körpers. Auch die Ernährung könnte eine Rolle spielen. Eine Überlegung: Fehlt es den Müttern während des Heranwachsens an proteinreicher Nahrung, bleibt das Becken auch im Erwachsenenalter relativ klein.
Das kann dann zu Konflikten führen, wenn die Ernährung wiederum während der Schwangerschaft relativ gut ist, dann bekommt man größere Kinder, die dann eben nicht mehr durch das enge Becken hindurchpassen.
Um das Hypothesenknäuel etwas zu entwirren, haben Martin Häusler und sein Team jetzt auf historische Daten zurückgegriffen.
Wir haben eine Studie gemacht, wir sind immer noch daran, Daten aus dem späten 19., Anfang 20. Jahrhunderts von der Geburtsklinik in Basel zu analysieren.
Die Daten zeigen den Verlauf anatomischer Maße der Mütter und Neugeborenen zwischen 1896 und 1939. Die setzten die Forscher wiederum in Beziehung zu sich wandelnden sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen im Untersuchungszeitraum. Ein Ergebnis: Frauen und Kinder wurden durch die bessere Nährstoffversorgung immer größer, die Beckengröße aber blieb gleich. Theoretisch gesehen wurde das Gebären also immer schwieriger.
Das ist auch überraschend. Bei größeren Müttern erwartet man eigentlich auch größere Becken, und das haben unsere Daten nicht gezeigt.
Das heißt, die veränderten Ernährungs- und Lebensbedingungen für Mütter und Kinder scheinen die Beckengröße, zumindest in der Schweizer Stichprobe, nicht zu beeinflussen. Es gibt also offenbar einen anderen Faktor, der das Beckenmaß begrenzt. Das Dilemma lebt und bietet weiterhin viel Stoff für Forschung.
Das menschliche Geburtsdilemma gibt weiterhin Rätsel auf, erklärte Lennart Pyritz. Der heiße und trockene Sommer des Jahres 2018 hat uns vor Augen geführt, wie sehr unsere Landwirtschaft auf Regen angewiesen ist. Die Folgen der Hitzewelle dauern noch bis in dieses Jahr hin an, zum Beispiel beim Winterraps. Die Anbaufläche in Deutschland schrumpfte um fast 30% im Vergleich zum Vorjahr. Denn diese Kultur leidet ganz besonders unter Trockenheit im Frühjahr. Wie könnte eine zukünftige Landwirtschaft aussehen, die den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen ist? Dieser Frage ist Volker Mrasek nachgegangen.
Ich mache es hier mal das auseinander. Da haben wir auch schon die ersten Ansätze für die Hülsen, die so kleine, behaarte Erbsen oder Böhnchen dann.
Andreas Butz vom LTZ, dem Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe, durchstreift ein Versuchsfeld. Darauf wachsen Sojabohnen. An seiner Seite Roland Metzger, der Leiter des Versuchsbetriebs.
Der Bestand ist gut entwickelt.
Unkrautfrei, ja. Keine Beikräuter. Ja.
Jetzt muss es nur noch regelmäßig regnen, dann wird es ein schöner Ertrag. Sojabohne ist eine Kultur, die im Süden Deutschlands im Kommen ist. Eine interessante Option für die deutsche Landwirtschaft.
Denn die kriegt den Klimawandel inzwischen immer stärker zu spüren. Zuletzt ließ der extrem trockene Sommer 2018 viele Felder verdorren. Kurt Möller, Leiter des Referates Pflanzenbau im LTZ.
Also im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel in Baden-Württemberg teilweise sehr starke Ertragsausfälle im Maisanbau.
Auch Winterraps traf es hart. Viele Landwirte säten das gelb blühende Kohlgewächs deshalb gar nicht erst wieder aus. Als Winterkultur leide Raps unter der zunehmenden Frühjahrstrockenheit, erklärt LTZ-Biologe Holger Fleig.
Das Jahr 2011 zum Beispiel, das war ein katastrophales Jahr für den Raps, weil es quasi von Februar bis Anfang Juni kaum geregnet hat. Sonst ist es eigentlich eher eine robuste Pflanze. Wenn es jetzt wirklich immer heißer und trockener wird und diese Frühjahrstrockenheit sich zu einem Trend entwickeln sollte, dann könnte es schon sein, dass sie im Süden allmählich ein Problem bekommt.
Starke Ertragseinbrüche hat auch Winterweizen schon erlebt, das wichtigste deutsche Brotgetreide. Immer mehr Bauern schwenkten inzwischen auf hitzetolerantere Sorten um, die es auch gäbe, so Andreas Butz. Aber diese Weizenvarianten müsse man früher im Jahr ernten.
Man erkauft es immer mit Ertrag und unter Umständen auch mit Qualität.
Durch die Unwägbarkeiten des Klimawandels werden nun auch fremde Feldfrüchte für Landwirte interessanter, wie etwa die Sojabohne. Eigentlich stammt sie aus Asien. Aus dem Eiweißlieferanten macht man Tierfutter und Tofu. Dort, wo es besonders trocken ist, bauen Bauern jetzt auch vermehrt Hartweizen an. Kein Brot, sondern ein Pastagetreide, ursprünglich verbreitet im Mittelmeerraum.
Um das Risiko von Klimawandel zu minimieren, ist ein wichtiges Instrument, auf vielfältigere Fruchtfolgen zu setzen, die unterschiedliche klimatische Ansprüche haben.
Dann verändern wir einfach nochmal die Geschwindigkeit.
Regeln wir die runter.
Wir regeln die runter.
Dann gehen wir runter auf 20 Liter.
Auch das gibt es auf den Testfeldern des LTZ. Versuche mit großen Regenmaschinen, in diesem Fall zur Bewässerung von Körnermais, der im Moment seine Kolben ausbildet. Bisher bewässern Landwirte knapp 3% der Anbaufläche in Deutschland, vornehmlich auf sehr trockenen Böden.
Das ist eine Sache, die in Zukunft relevanter werden kann. Wenn es so eine trockene Phase ist wie dieses Jahr oder wie letztes Jahr, dann nutzen sie auch die Möglichkeiten zur Beregnung.
Das verteuert nicht nur das Getreide, es strapaziert auch die Trinkwasservorräte. Nach den Simulationen der Klimaforscher werden sich Dürrejahre weiter häufen. Pflanzenbauexperte Kurt Möller denkt deshalb über den Tag hinaus.
Also wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir die verstärkten Winterniederschläge in der Region halten. Was machen die Italiener, was machen die Spanier? Die haben Rückhaltebecken und haben Kanäle und führen das Wasser im Sommer auf die landwirtschaftlichen Flächen.
Soweit der Beitrag von Volker Mrasek. Am Sonntag begibt sich dann mein Kollege Uli Blumenthal auf die Suche nach klimatoleranten Getreidesorten. Um 16.30 Uhr in Wissenschaft im Brennpunkt hier im Deutschlandfunk. Jetzt aber werfen wir unseren täglichen Blick in die Forschung, die Wissenschaftsmeldungen heute mit Katrin Baumhöfer.
Forschende haben neue Sinneszellen für die Schmerzwahrnehmung entdeckt. Es handelt sich um Zellen in der Haut, die sich über mehrere Hautschichten erstrecken. Wie das Team im Fachmagazin Science schreibt, sind sie in der Lage, Schmerzreize wahrzunehmen und auch weiterzuleiten. Bisher dachte man, dass dazu nur freie Nervenenden in der Haut in der Lage sind. Die Forschenden fanden, dass die Nervenenden in der obersten Hautschicht von den Ausläufern dieser bislang unbekannten Zellen umwickelt sind, ähnlich wie das von anderen Nervenzellen schon bekannt ist. Die Zellkörper liegen in einer tieferen Hautschicht. Die Studienergebnisse beruhen auf Experimenten mit Mäusen. Die Autoren haben aber die Hoffnung, dass ihre Ergebnisse auch in Bezug auf Menschengültigkeit haben und hier vielleicht neue Behandlungsansätze bei chronischen Schmerzen liefern könnten.
Die Effizienz von Herbiziden hängt von der Tageszeit ab.
Der Grund dafür ist, wie Forschende im Magazin Nature Communications schreiben, der Tagesrhythmus der Pflanzen. Durch einen darauf abgestimmten Einsatz könnten große Mengen von Unkrautvernichtern eingespart werden, so ihre These. Überprüft wurde der Einfluss von Glyphosat auf das Wachstum der Ackerschmalwand. Angewandt in der Morgendämmerung wuchs der Keimstängel der Pflanze deutlich weniger als bei den Kontrollen ohne Herbizid. Wurde Glyphosat in der Abenddämmerung gegeben, brauchten die Wissenschaftler die 1,5-fache Menge für einen vergleichbaren Effekt. Die innere Uhr oder besser der zirkadiane Rhythmus der Pflanzen ist zurückzuführen auf ein kompliziertes Zusammenspiel von Genen, die abgelesen und Genprodukten, die modifiziert werden, um letztlich den Stoffwechsel, die Entwicklung und das Wachstum auf die Umwelteinflüsse abzustimmen.
Geologen vermuten Einschlüsse von flüssigem Urgestein im Erdmantel.
Sie schließen das aus der Analyse von Diamanten aus bis zu 660 Kilometern Tiefe. In diesen Diamanten fanden sie Einschlüsse von Helium. Das Edelgas, vielmehr das Verhältnis zwischen zwei Isotopen, in denen es vorkommt, wirkt wie ein Fenster in die Erdgeschichte. Im Erdinneren gibt es ein Reservoir des Heliumisotops, das aus der Entstehungszeit der Erde stammt. Zusammen mit flüssigem Urgestein gelangt es an die Grenze zum oberen Erdmantel, wo es seine Spuren in den Diamanten hinterlässt. Aus früheren Studien gab es bereits Hinweise, dass es solche Einschlüsse von Urgestein auch in Regionen unterhalb des oberen Erdmantels geben könnte. Allerdings gab es bislang Schwierigkeiten, die Herkunft der Signale genau zu bestimmen.
Chemiker haben einen stabilen Kohlenstoffring konstruiert.
Die Wissenschaftler aus der Schweiz und aus Großbritannien sind die ersten, denen das gelingt. Das neue Molekül, ein Cyclocarbon, besteht aus 18 Kohlenstoffatomen und ist der kleinste theoretisch stabile Ring aus reinem Kohlenstoff, der existiert. Bei der Konstruktion war Stabilität das Hauptproblem. Um es zu lösen, begannen die Chemiker mit einem Dreieck aus 18 Kohlenstoffatomen, von denen zwei je eine zusätzliche Kohlenmonoxid- oder Carbonylgruppe besaßen. Dann nutzten sie ein Rasterkraftmikroskop, um diese CO-Gruppen abzuschalten und zu entfernen. Langfristig denkbar wäre eine Anwendung des Cyclocarbons etwa in der Nanoelektronik.
Botaniker in Neuseeland warnen vor dem Konsum einer Flechtenart.
Der Grund: in Online-Foren kursiert diese Flechte als billiger Viagra-Ersatz. Entsprechende Pillen und Pulver werden bis nach China verkauft. Tatsächlich enthält die Flechte eine Substanz, die auch zur Behandlung von erektiler Dysfunktion angewandt wird. Wissenschaftlich nachgewiesen ist die Wirkung hier aber nicht. Stattdessen gibt es Hinweise, dass der Wirkstoff selbst in höheren Konzentrationen giftig sein könnte. Und je nachdem, von wo die Flechte stammt, ist noch ein hoher Gehalt an Schwermetallen dabei. Wissenschaftlich korrekt heißt sie Xanthoparmelia scabrosa. Der griffigere Name stammt aber von einer neuseeländischen Botanikerin. Sie spricht von sexy Pflasterflechte.
Sternzeit, 16. August, Ron Balky und sein Space Calendar. An der Grenze der Sternbilder Steinbock und südlicher Fisch erreicht heute der Asteroid 6524 Balky seine erdnächste Stellung des Jahres. Das Objekt bleibt aber auch jetzt fast 200 Millionen Kilometer entfernt und ist nur in großen Teleskopen zu sehen. Dagegen ist das Wirken seines Namenspatrons weithin sichtbar. Dennoch ist Ron Balky nur Experten ein Begriff. Der Software-Ingenieur arbeitet für die NASA am Jet Propulsion Lab in Pasadena. Er kümmert sich vor allem um das Antennennetzwerk, über das der Kontakt zu den Raumsonden im Sonnensystem läuft. Nebenher betreibt er etliche Websites und trägt so zur Popularisierung von Astronomie und Raumfahrt bei. Legendär ist sein Space Calendar. Dieser Weltraumkalender listet Tausende von Ereignissen auf, die mit dem Universum zu tun haben. Das reicht von Raketenstarts über Finsternisse, Tagungen, Beobachtungspartys, Jahrestage der Raumfahrt- und Astronomiegeschichte bis zum Erscheinen besonderer Objekte am Himmel. Auch die Sternzeit verdankt dem Space Calendar so manche Themenanregung. Auf Vorschlag eines australischen Amateurastronomen erhielt ein Asteroid den Namen Balky. Dieser kleine Planet hat eine prominente Entdeckerin. Er wurde 1992 von Eleanor Helene entdeckt, der großen Dame der Erforschung der Kleinkörper im Sonnensystem. Auch nach ihr ist ein Asteroid benannt. Er heißt Glow, das war ihr Spitzname. Dass Glow Mitte Dezember der Erde am nächsten kommt, steht, na klar, ebenfalls in Ron Balkys Weltraumkalender.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft.